wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
March Madness, diese zwei Worte versetzen die Sportfans in den USA jedes Jahr in Ekstase und elektrisieren sie, denn jedes Jahr Mitte, Ende März bzw. Anfang März sogar schon spielen die 68 besten College-Ball-Skitball-Teams der USA in einem großen Finalturnier im K.O.-System ihren Meister aus und dabei geht es mitunter schon wirklich verrückt zu, denn Überraschungen sind hier eigentlich an der Tagesordnung, immer nach dem Motto, der März-Wahnsinn hat seine ganz, ganz eigenen Gesetze und wir bringen euch in der aktuellen Austragung der March Madness 2017 jetzt mal auf den neuesten Stand zusammen mit dem Kollegen Philipp Savatius von den go2guys.de. Hallo Philipp.
Hallo, ich freue mich über die Einladung.
Sehr gerne. Wir schauen mal auf das aktuelle Turnier und bevor wir auf die großen Überraschungen kommen, die es ja schon gegeben hat, der Titelverteidiger ist nämlich schon raus, gehen wir nochmal auf das Format ein. Das ist ja für Deutsche nicht immer so ganz einfach, zumindest wenn man sich da erstmals mit beschäftigt. Die US-Amerikaner, die sind da ja voll drin, füllen auch jedes Jahr dieses ominöse Bracket aus. Was verbirgt sich da genau hinter dem Format und auch hinter dem Bracket?
Also in der Division One-Struktur der NCAA gibt es erstmal 350 verschiedene Teams, das ist ein Haufen, die ist unterteilt in 32 verschiedene Conferences, die Anfang März schon ihre eigenen Tournaments ausspielen und damit schon die ersten Teams festlegen, die automatisch für dieses Turnier qualifiziert sind. Die restlichen 36 Teams werden dann von einem neutralen Komitee ausgewählt, sodass wir dann das Tournamentfeld von den 68 Teams zusammen haben durch 32 Champions und 36 Teams, die halt unabhängig ausgewählt werden. Diese Teams, also die 68 Teams, werden in vier verschiedene Regionen unterteilt und dann von 1 bis 16 durchnummeriert. Im Tournament in der ersten Runde gibt es eine sogenannte Play-in-Runde, wo dann nochmal acht Teams gegeneinander spielen, die vier schlechtesten Autobits, also die Conference Champions und die vier schlechtesten, in Anführungszeichen, restlichen Teams, die durchs Komitee ausgewählt werden, spielen da dann nochmal die Teams aus, die dann wirklich in dem 64er-Tournament-Feld sind. Und da geht es dann in der ersten richtigen Runde, die eigentlich als zweite Runde bezeichnet wird offiziell, an die Duelle, die streng nach einer Setzliste durchgeführt werden. Das heißt, die Nummer 1 spielt gegen die Nummer 16 in dieser Runde, die Nummer 2 gegen die 15 und so weiter. Dadurch sind die Favoritenrollen natürlich sehr klar verteilt, aber es wird natürlich dadurch nicht unbedingt leichter für den Favoriten, für den vermeintlichen Favoriten, da natürlich die kleineren Teams oder die kleineren Seeds auf das Upset aus sind und den Favoriten mal so richtig ärgern wollen.
Diese Setzliste, wie kommt die zustande? Die wird auch von diesem neutralen Komitee zusammengestellt, oder?
Genau, da gibt es verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Zum Beispiel, was man für einen Schedule gespielt hat, halt wie starke Teams man wirklich gespielt hat, wie viele Siege man geholt hat, wie viele Siege man gegen, um es einfach auszudrücken, andere Tournament-Teams geholt hat. Und dadurch wird halt ermittelt, wer das stärkste Team nach diesen Werten ist. Aber es ist halt auch kontrovers, da nicht immer die Entscheidungen sehr klar sind, sondern durchaus auch Ermessensentscheidungen sind, sage ich mal. Also es ist nicht immer klar für den neutralen Beobachter, warum da jetzt ein Team Nummer 1 ist und nicht Nummer 3. Und die Nuancen unterscheiden da.
Das ist aber auch Teil der Verrücktheit, weil dann eben auch diese Upsets dann eben regelmäßiger kommen.
Ja, genau. Wir hatten ja jetzt, um direkt mal vielleicht ins Thema einzusteigen, ja, direkt schon in der Round of 32, also der dritten Runde offiziell, dieses Duell von Villanova gegen Wisconsin. Wisconsin wurde an Nummer 8 gesetzt. Da waren viele schon von Anfang an stutzig, haben gesagt, eigentlich ist Wisconsin eher in Richtung 4, 5, 6 Seed. Also vielleicht ein bisschen underranked. Ja, und dadurch kam es halt schon relativ früh zu einem Duell mit dem Ex-Champion, mit dem Titelverteidiger Villanova. Und dass man da dann stolpern kann, denn auch Wisconsin ist ein sehr erfahrenes Team mit einem Trio aus Ethan Happ, Nigel Hayes und Bronson König, die das Ganze eigentlich schon kennen und schon öfters dabei waren. Und dass da das dann zu so einem Stolperstein kommt für den auch amtierenden Champion, ja, das kommt öfters vor. Mhm. Auch wenn es jetzt bei so einem 1-8er-Upset eigentlich eher selten der Fall ist.
62-65 ging es dann am Ende von Villa oder aus Sicht von Villanova aus, diese Niederlage. Wie fässt man die da jetzt auf im College? Was passiert das? Was bedeuten solche Niederlagen dann auch für das Basketballteam, für das Basketballsystem dort?
Ja, also im Prinzip ist es ja sowieso immer schwer, von Jahr zu Jahr wirklich den ganz großen Wurf, dass der ganz große Wurf gelingt. Mhm. Also ich gehe davon aus, dass man das jetzt abhakt und versucht, nächstes Jahr nochmal anzugreifen, zumal die Grundlage, die Villanova da hat, eigentlich nicht so schlecht ist. Es kommen einige Spieler wieder zurück, wie Jalen Bronson, und man hat auch mit Jay Wright einen ganz guten Coach, der das eigentlich auch abfangen dürfte und nächstes Jahr wieder ein neues, schönes System aufbauen dürfte. Also ich gehe davon aus, dass das einfach abgehakt wird und nächstes Jahr nochmal angegriffen wird.
Wie ist das überhaupt? Also die College-Basketball-Liga, die College-Basketball spielt, das ist ja auch letztlich so ein Sammelbecken für Nachwuchsspieler, die dann irgendwann auch mal möglicherweise in der NBA landen. Wie groß ist denn da der Durchsatz zum Beispiel? Sind auch im letzten Jahr von Villanova, vom siegreichen Team, welche in die NBA abgeordert worden, beziehungsweise ja, hochgeholt worden?
Also es sind zwei Spieler, die in NBA-Roster sind. Eine richtige Rolle spielen sie da eigentlich nicht. Es ist Ryan Arkidiakono und Daniel Ochefu. Ich weiß jetzt nicht mal, bei welchen Teams sie spielen. So gering sind die Rollen da in der NBA. Also von daher ist es nicht unbedingt so, dass man als Favorit auch mit NBA-Talent bestückt sein muss. Aber das beweisen natürlich Teams wie Kentucky oder Duke, die ja auch die eigentlich klassisch auch NBA-Talent produzieren, dass es nicht falsch sein kann, damit mit den entsprechenden NBA-Jungs auch ranzugehen. Mhm. Bei den beiden Teams, die ich jetzt genannt habe, ist es vor allem so, dass sie auch ganz anders rekrutieren als vielleicht die normalen College-Teams. Denn das, was sie da machen, ist eigentlich schon darauf ausgelegt, dass sie sich diese One-and-Done-Talente schnappen, wo es von Anfang an eigentlich klar ist, nach einem Jahr sind die weg, spielen nicht mehr für ihr College und gehen direkt in die NBA. Mhm. Bei Duke haben wir da im Moment zum Beispiel Jason Tatum, der genannt werden muss. Potenziell wahrscheinlich ein Top-10-Pick im diesjährigen Draft. Ein sehr langer Spieler, also eine gute Länge bringt er mit, kann aber auch sehr gut scoren. Auf der Seite von Kentucky haben wir da auch zwei Guards, die wahrscheinlich nächstes Jahr in der NBA sehen werden, mit Malik Monk und De'Aaron Fox, die beide sehr athletisch sind und beide sehr gut verteidigen können. Also es schadet auf jeden Fall nicht, da mit NBA-Talent bestückt zu sein, weil die beiden Teams jetzt auch als Mitfavoriten zumindest gehandelt werden. In diesem Jahr ist das ein bisschen schwer, da einen klaren Favoriten zu benennen. Wir haben da eher einen größeren Pool von, sage ich mal, so 10 Teams, die wirklich um den Titel mitspielen können.
Aus dem mit Villanova aber jetzt schon einer der aussichtsreichsten, zumindest vorher gehandelten Teams, dann raus ist, wenn man jetzt überhaupt mal guckt, College-Spieler, die in die NBA kommen, haben wir da Beispiele, wo man sagt, das war ein guter College-Spieler und der hat auch in der NBA richtig eingeschlagen?
Also ja, es gibt es immer wieder. In letzter Zeit war es vielleicht, gab es das auch teilweise, dass Zweifel bestanden, ob er wirklich in der NBA mithalten kann und es dann am Ende doch ganz gut geklappt hat. Zum Beispiel Steph Curry, der ja jetzt letztes Jahr den MVP-Titel holen konnte, hat an einem relativ kleinen College damals gespielt, hat da aber sehr gut gespielt, hat seine Dreier abgefeuert, wie wir das jetzt auch schon von ihm kennen. Aber der Zweifel bestand, ist er athletisch genug, verteidigt er gut genug? Und da ist es dann halt ganz gut aufgegangen eigentlich. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Beispiele, wo wir sehen, dass es nicht unbedingt ausreichend ist, auch auf College-Level ein Superstar in Anführungszeichen zu sein, um dann in der NBA mitzuhalten. Wir hatten vor ein paar Jahren Jimmer Fredette, ich weiß nicht, ob sich da manche Leute dran erinnern, der auch ein begnadeter Shooter war, am College eigentlich jedes Team abgeschossen haben. In der NBA wird dann nichts draus. Mittlerweile ist er, glaube ich, in China. Also es ist kein Garant, ein guter College-Spieler zu sein, um auch in der NBA mithalten zu können.
Also, dann müssen wir mal gucken, was denn da jetzt in diesem Jahr vielleicht an Durchsatz dann noch dabei sein wird. Ein Deutscher ist auch mit dabei in der March Madness, der mischt mit drin.
Ja, genau. Es ist Moritz Wagner von Michigan, den du da ansprichst. Hat mit seinen Wolverines auch schon das Conference Tournament der Big Ten Conference gewonnen, die eine der fünf größten Conferences ist. Ja, in der ersten Runde hat man dann auch zumindest den Sieg einfahren können. Aber ob es jetzt weiterreicht für einen tiefen Tournament-Run, ist schwer zu sagen, denn Michigan ist an 7 gerankt und trifft jetzt schon auf den ersten Favoriten mit Louisville, die sicherlich auch zu dem erweiterten Favoritenkreis gehört. Also da könnte schon jetzt der erste Stolperstein sein.
Welche Rolle spielt Moritz Wagner im Team in Michigan? Ist er eine der tragenden Figuren, einer der Go-To-Guys, oder wie würdest du seine Rolle definieren?
Also er ist Starter und er macht es eigentlich ganz gut, dass er in der Lage ist, den Floor zu stretchen, also ein bisschen Spacing provided. Er kann den Dreier treffen und spielt eigentlich schon eine sehr gute Rolle. Im ersten Spiel hatte er, glaube ich, ein paar Foulprobleme und hat deswegen nicht so das entfalten können, was er wirklich kann. Aber er spielt da schon eine mitentscheidende Rolle zumindest. Aber generell ist es bei Michigan auch so, dass sie sehr viel über die Teamleistung kommen. Mhm. Also da jetzt zu sagen, dass er der klare Go-To-Guy ist, so weit würde ich nicht gehen. Aber er ist zumindest einer der Rotationsspieler, die da eine Rolle spielen.
Wenn wir nochmal auf die Favoriten gucken, UNC, das zweite Team, was im letzten Jahr im Finale stand. Was glaubst du, was können die in diesem Jahr machen? Welche Rolle spielen sie in deinem Bracket?
Also sie sind auch dieses Jahr wieder an 1 gerankt, was dafür schon ein Indikator ist, dass sie es ganz weit schaffen können, haben aber jetzt ein sehr schweres Tournamentfeld, gerade was die Elite Eight angeht, also die Runde vor dem Final Four. Da werden sie wahrscheinlich auf Kentucky treffen, die ich ja eben schon kurz angesprochen habe, oder gegen UCLA, die mit Lonzo Ball auch einen potenziellen NBA-Kandidaten haben. Mhm. Also da wird es schon ein heißes Duell geben, zumal diese beiden Colleges, Kentucky und UCLA, auch die beiden sind, die historisch gesehen die meisten Titel gewonnen haben. Also da wird es zu einem echten Duell der Spitzen-Colleges kommen in Elite Eight, wenn es UNC denn schafft. Auf der anderen Seite sieht es dann schon sehr gut aus, dass eins von den beiden Teams es da durchlaufen wird. Also das könnte ein Stolperstein im Elite Eight sein. Ansonsten, wenn sie das schaffen, ja, dann sind sie ja dabei. Also es wird schwer, aber auf jeden Fall.
Dann schauen wir doch mal noch auf ein paar Ergebnisse, die in diesen ersten zwei Runden bisher gefallen sind. Also das, die Niederlage von Villanova gegen die Wolverines, die haben wir schon angesprochen. Das war natürlich dann eine der großen Überraschungen. Wenn du da nochmal auf dieses Spiel zurückblickst, wo hast du da die Gründe gesehen? Was waren die Auslöser dafür, dass eben Villanova verloren hat?
Ja, das ist jetzt schwer zu benennen. Also es ist natürlich eigentlich ein Duell auf Augenhöhe gewesen, in meinen Augen, da wir halt zwei sehr erfahrene Teams haben. Wisconsin hat mit 4 Seniors gespielt. Senior bedeutet, dass die Jungs schon 4 Jahre am College gespielt haben. Und das ist halt auch die Maximalzeit, die du als College-Spieler spielen darfst am College. Das heißt, die haben das alles schon mal durchlaufen, hatten auch sehr gute Teams mit NBA-Spielern teilweise, die auch schon dann im Final Four geendet haben, beziehungsweise im Championship-Game vor 2 Jahren gegen Duke stand Wisconsin. Also die haben eine brutale Erfahrung schon gehabt, ähnlich wie das auch Villanova hat. Aber dass so ein Spiel dann knapp wird, ist ja eigentlich meistens klar. Mhm. Dann hat Wisconsin aber auch individuell 3 sehr starke Spieler. Ethan Happ und Nigel Hayes sind da vor allem zu nennen und Bronson König. Ja, die haben es halt einfach ein bisschen besser gemacht als der Villanova-Squad da. Ich fand auch Josh Hart, der vielleicht als größtes NBA-Talent bei Villanova gesehen wird, teilweise ein bisschen berechenbar. Wenn er zum Korb gezogen ist, hat er da eigentlich nicht so viel Erfolg gehabt, wie ich mir das erhofft hätte oder wie es hätte sein müssen, damit man da erfolgreich ist. Und generell war es auch so, dass das komplette Team, bis auf Josh Hart und Dante DiVincenzo, sich in der ersten Halbzeit so ein bisschen aus dem Spiel nehmen lassen hat. Also es gab eigentlich nur diese zwei, die da performt haben. Und ja, man hat vielleicht da schon so ein bisschen gesehen, dass das Team nicht so ganz, in Form ist, will ich nicht sagen, aber underperformed hat vielleicht.
Also, Villanova, wie gesagt, raus. SMU ist auch raus und die waren ja auch eine der Mannschaften, die man eigentlich so, ja, zum erweiterten Favoritenkreis durchaus gezählt hatte.
Ja, sie waren nur so niedrig gerankt, das war ja ein Sixth Seed. weil sie in ihrer Conference nicht so die Möglichkeit hatten, wirklich gute Siege einzufahren und deswegen halt vom Komitee ein bisschen schwächer eingeschätzt worden sind, als sie vielleicht sind. Haben auch einen sehr kleinen Kern an Spielern. Also die spielen eine 6-Mann-Rotation. Und wenn da halt mal einer der Leistungsträger nicht abliefert, dann wird es schwer. Und gerade gegen USC, die aus diesem Play-In-Game kommen, das ich eben kurz angerissen hatte, und da noch wahrscheinlich sehr gehypt waren, weil sie auch ein Comeback hatten in diesem Play-In-Game, waren, glaube ich, mit 17 Punkten hinten. Also die treffen da auf ein richtig heißes Team, das dann am Ende auch noch anfängt, die Dreier zu treffen. Ja, und da läuft man dann halt gerne mal Gefahr, aus der Halle geschossen zu werden. Mhm.
Middle Tennessee State ist auch so eine Mannschaft, die hat im letzten Jahr ja auch schon für das ein oder andere Erfolgserlebnis gesorgt, was jetzt nicht so unbedingt vorhersagbar war. In der ersten Runde, beziehungsweise in der zweiten Runde, haben sie hier jetzt auch nochmal zugeschlagen, sind mittlerweile allerdings ausgeschieden.
Genau, im letzten Jahr hatten wir diese tolle Geschichte, wo sie Michigan State geschlagen haben. Zur Einordnung ganz kurz, Michigan State war da zwar nur an 2 gerankt, das war auch wieder so eine Kontroverse, wo man gesagt hat, eigentlich sind die ein One-Seed. Und von vielen Experten wurden sie eigentlich auch als potenzieller Champion sogar gesehen. Also sie waren eine der großen Favoriten und sind dann in der ersten Runde wirklich ausgeschieden gegen Middle Tennessee. War eine der größten Überraschungen, die wir eigentlich jemals erlebt haben. Giddy Potts und Robert Upshaw Jr. Sind aus diesem Team von Middle Tennessee immer noch erhalten geblieben und haben auch dieses Jahr wieder abgeliefert. Minnesota ist vielleicht auch wieder, da sind wir schon wieder bei einem kontroversen Team. Bei der Big Ten war es eher so, dass das Komitee da ein bisschen Probleme gehabt hat, die Teams richtig einzuordnen. Minnesota als 5-Seed war wahrscheinlich ein bisschen hoch angesetzt. Und da laufen sie dann halt ins offene Messer und werden von Middle Tennessee geschlagen. Ich glaube, das war aber auch eins von den Upsets, was ganz viele in ihrem Bracket drin hatten. Also da von einem Upset zu sprechen, obwohl es eigentlich diese Differenz zwischen 5 und 12 war, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Mhm. Gerade weil wir diese berühmten 5-12 Matchups eigentlich jedes Jahr als Upset sehen. Also es gibt jedes Jahr mindestens eins von diesen Upsets, wo ein 12er-Team ein 5er-Team schlägt.
Insgesamt, wie würdest du die March Madness bisher charakterisieren? Wie viel Madness war da drin?
Also das Tournament war in der ersten Runde sehr ruhig, was jetzt aber nicht unbedingt schlimm ist. Also ruhig im Sinne von, es gab relativ wenige Upsets, die größten haben wir ja jetzt eigentlich schon angesprochen. Mhm. Aber das sorgt eigentlich nur dafür, dass wir höherklassige Begegnungen in den nächsten Runden sehen, weil halt diese kleinen, in Anführungszeichen, Colleges schon weg sind. Und wir halt wirklich die Favoriten gegeneinander haben, ohne da Gefahr zu laufen, ein Überraschungsteam zu haben, das wir nicht auf dem Schirm hatten, das uns da ein tolles Matchup sprengt. Also im Prinzip ist es nicht so verrückt, aber es macht überhaupt nichts aus, weil wir dann halt einfach höherklassige Partien bekommen, was uns alle freuen wird.
Und es kommen ja dann in der nächsten Woche noch die Sweet 16 und die Elite 8 oder Elite 8 und dann geht's ja auch ins Final Four Anfang April, dann 1. und 3. April. Da wird's dann am Ende entschieden. Die 4 besten Mannschaften treffen dann aufeinander und das Ganze wird dann in einem Footballstadion ausgestrahlt.
Ja, das erschließt mir auch nicht ganz immer. Die Amerikaner lieben die große Show einfach. Ja. Und in so einem Footballstadion sind halt einfach mehr Menschen unter zu kriegen als in das 0815 Basketballstadion. Von daher machen sie das eigentlich ganz gerne, dass sie dann das Footballfeld, den Rasen rausnehmen und ihr Parkett da aufbauen. Zumal es ja auch viele Indoor-Stadien sind, wo das ja machbar ist. Wenn sie jetzt ein Stadion mit offenem Dach wäre, das würde vielleicht einen kleinen Strich durch die Rechnung machen können. Aber so ist es eigentlich eine ganz gute Atmosphäre. Und natürlich auch für das Zuschauerinteresse ist da genügend Platz gesorgt, sage ich mal.
In Glendale, also, Arizona wird das Ganze ausgetragen, ja.
Ja, genau. Also jeder, der da interessiert ist, wird sicherlich, wahrscheinlich nicht jeder, aber eine Vielzahl an Fans, die da interessiert sind, werden einen Platz kriegen. Und das ist ja auch gut so, weil die sorgen für die Stimmung. Und es wäre es ist ja schöner, wenn wir mit 60.000 im Rücken spielen, als wenn wir da ein 20.000er Stadion haben.
Definitiv.
Also das ist schon gut so.
Diese große Begeisterung für College-Sport in den USA, weißt du, woher die kommt, woher die rührt? Das ist ja mit Deutschland jetzt zum Beispiel gar nicht vergleichbar.
Ich kann es mir auch nicht so ganz erklären. Aber ich habe immer so das Gefühl, wenn in die Zuschauerränge geblendet wird, dann zeigt man halt auch immer diese ganzen Berühmtheiten, die vielleicht ehemals an dem College waren. Bei Xavier ist das, glaube ich, immer Bill Murray, der da im Publikum sitzt, als berühmter Fan, sage ich mal. Ich habe das Gefühl, dass man halt einen ganz anderen Bezug zu seinem College hat und man halt wirklich dann so ein familiäres Gefühl hat und sich mit dem College mehr identifiziert, als das vielleicht in Deutschland der Fall ist. Mhm. Also das wäre so mein Erklärungsansatz. Aber ich blicke da auch nicht so ganz dahinter.
Und man kann natürlich herrlich wetten und diese Bracket-Wetten, die sind in den USA ja auch verbreitet. Ich weiß gar nicht, ob der aktuelle US-Präsident auch ein Bracket ausgefüllt hat. Ich weiß aber, dass Obama in den letzten Jahren immer sehr öffentlichkeitswirksam auch sein Bracket nach außen getragen hat.
Ja, das hat Obama dieses Jahr auch wieder gemacht. Der aktuelle Präsident hat sich da ein bisschen verschlossen und hat es, glaube ich, nicht gemacht. Das war zumindest mein letzter Stand. Kann sein, dass er es mittlerweile unter großem Druck nachholen musste. Aber ich gehe aktuell nicht davon aus, dass er es macht. Vor 2 Jahren war es, glaube ich, so, dass sogar ein richtig hoher Preis ausgelobt wurde für den perfekten Bracket. Ich weiß gar nicht mehr, es war, glaube ich, yahoo.com oder so. Mhm. Ich will aber keine Schleichwerbung machen.
Ist gut. Kennt in Deutschland keiner.
Die 1 Milliarde Dollar ausgelobt haben, wenn du wirklich den richtigen Bracket tippst. Anhand dieser absurden Summe kann man vielleicht schon sehen, wie wahrscheinlich es ist, einen perfekten Bracket zu tippen. Denn es hat wirklich historisch noch keiner geschafft, wirklich bis zum Finale jede Partie richtig vorherzusagen. Es ist ein kleiner Spaß am Rande, aber im Prinzip ist es am Ende dann einfach nur Raten und selbst die Experten haben da ja eigentlich keinen großen Vorteil, weil es kommt immer alles anders, als man denkt.
So ist es. Dein Bracket ist an Villanova schon gescheitert, ne?
Genau, ich hatte sie als Champion und das hat, glaube ich, erschreckende Parallelen zum letzten Jahr, weil ich da, meine ich, Michigan State als Champion hatte, die ja dann in der ersten Runde rausgeflogen sind. Also bei meinem Bracket hat es langsam so eine Tradition, dass meine Favoriten relativ früh ausscheiden.
Also nächstes Jahr weiter versuchen, aber natürlich erstmal noch dranbleiben an der aktuellen Austragung des March Madness. In diesem Jahr, wir werden natürlich auch dranbleiben hier mit der Sportshow auf meinsportradio.de und zusammen mit den Kollegen von den gotoguys.de weiter zusammenfassen, wenn was passiert. Da werden wir dann nochmal dabei sein und drüber sprechen hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Und ihr solltet dabei sein bei Anstoß unserer Charity-Aktion in Zusammenarbeit mit Fußballweltmeister Benedikt Höwedes. Gutes tun, tolle Preise gewinnen, das ist unser Ansatz für euch und unser Tipp für euch, und da solltet ihr noch mal reinhören. Benny hat noch ein paar Worte für euch.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Höwedes.
Hallo, ich bin Benny Höwedes, Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten, zu helfen. Anstoß, die Charity-Aktion, bietet dir die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun und mit etwas Glück einen der vielen Preise zu gewinnen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen PAOK Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Wenn du mein Trikot oder einen der anderen zahlreichen Preise gewinnen möchtest, geh auf meinsportradio.de. Alle Erlöse gehen an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Höwedes. Kauf dir jetzt für nur 1 Euro dein Los. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.